Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Hatecast. Ich bin's du und ohne große Umschweife, er ist wieder bei an meiner Seite, der liebe Pascal. Hallo Pascal!
Hallo!
Pascal, bevor wir zum heutigen Hatecast kommen, gehen wir natürlich erstmal um die letzte Ausgabe des Lovecast ein. Da haben wir ja gesagt, dass Indiana Jones 4 nicht der beste Film der Reihe ist, aber ganz bestimmt nicht diesen Hass verdient hat. Und ich würde sagen, machen wir mal schnell eine Manöverkritik. Ich fange gleich mal an. Ich, Idiot, habe leider mein zweites Mikrofon nicht ausgestellt. Deswegen hat man mich immer doppelt gehört. Ich möchte um Entschuldigung beten. Oder betteln, eher gesagt. Und hoffe, das passiert mir nie wieder. Hast du irgendwas zu beichten?
Ich war beim letzten Podcast nicht dabei. Das ist meine einzige Beichte.
Beim Lovecast warst du doch anwesend oder habe ich eine Leine geführt?
Oh. Ich dachte, ich habe nicht so gehört. Es tut mir leid. So, ich dachte, es ging um den Realserien aus der Kindheit Podcast. So,
nee, da bist du natürlich nicht dabei, weil du bist hier noch ein Kind. Aber bei Indiana Jones, dem Lovecast, unserem ersten, warst du schon dabei.
Stimmt, der war technisch ein bisschen. Scheiße.
Ja, wir nehmen ja halt immer noch bootleg-mäßig auf, das darf man nicht vergessen.
Ja, wobei, wenn man so die Technik mal vergleicht zwischen dem Realserien der Kindheit und dem Lovecast oder auch dem Lovecast und dem ersten Hatecast, da sind schon.
Ja. Ne? Ich muss aber gestehen, dass mir der Lovecast so insgesamt, ich meine, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber wenn man mal von der Technik absieht, fand ich das relativ gut. Also wir haben schon, fand ich, okay argumentiert, warum wir finden, dass Indiana Jones 4 ein netter, guter Film ist.
Mhm. Ne? Ja, ich habe mir nicht nochmal ganz angehört. Ich habe aber reingehört.
Ja, und die meisten wahrscheinlich.
Und es ist alles absolut im Rahmen.
Ja, gut. Tatsächlich haben wir auch wieder Kommentare bekommen, allerdings nur 4 Stück. Wir schieben das
erstmal. Was heißt hier 4? Was heißt hier nur?
Wir sind dankbar für jeden Kommentar.
Ja.
Hier nur eine persönliche Nachricht. Mama, ich bin enttäuscht, dass du nichts geschrieben hast. Ich will meine 10 Euro zurück. Ja. Wir hatten nur 4 Kommentare, aber ich schließe darauf, dass die meisten unserer Meinung waren.
Ja. Okay.
Mhm. Ja. Aber natürlich möchten wir auf diese 4 Kommentare eingehen. Mhm. Wir machen das abwechselnd und ich würde auch mal sagen, liest du mal den ersten vor.
Okay, dann fange ich mal an mit unserem Lieblingsuser Silent Bob, der dem Film 6 Punkte gegeben hat, wie ich sehe. Der schreibt, wat ein frecher Star Wars Spoiler. Ich bin, was Indie 4 angeht, irgendwo in der Mitte. Flippig inszeniert ist er, hat ein paar launige Setpieces und Action-Szenen, aber es gibt doch ein paar Sachen, die stark an die Prequels erinnern, was, glaube ich, auch viele Leute abgeschreckt hat. Man merkt ja doch, dass Lucas da im Hintergrund noch seine Finger im Spiel hatte. Das fängt beim CGI-Overkill an und zieht sich über Slapstick-Sequenzen bis zur Gesamtstory hin. Und auch der ganze Alien-Kram hat für mich überhaupt nicht gezündet. Ach ja, und Kate Blanchett mit russischem Akzent finde ich ganz schlimm. Ja, das war's. Ja. Mit Prequels meint er natürlich die Star Wars Prequels. Mhm. Kann man machen, würde ich sagen. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der deutlich, dass der auf jeden Fall viel CGI benutzt. Slapstick, ich glaube, Slapstick gab es auch in den ersten 3 Teilen. Ne? Ich glaube, das nimmt im 4. Teil auch nicht unbedingt Überhand, oder?
Nee, ich muss auch gestehen, welche Szene ich beim Teil 4 wirklich sehr genossen habe, war die, wo Indiana Jones irgendwie versinkt und sein Sohn, dieser Matt, ihm so eine Riesenschlange hinwirft als Seilersatz. Das war eine sehr amüsante Szene. Wenn der unser Lieblingsuser das mit Slapstick meint. Ansonsten bin ich da auch bei dir. Aber ich muss ja gestehen, ich mag es ja, wenn man wie unser Lieblingsuser Silent Bob das ja geschrieben hat, durchaus klarstellt, was man mag und was man nicht mag und dann trotzdem noch nicht so auf den Film einprügelt, nur weil es alle anderen tun. Also von daher, Silent Bob, bist ein guter.
Ja, besser Mann.
Besser Mann. Frau. So, ich mach mal weiter.
Ja.
Es ist nicht unser Lieblingsuser, aber es ist unser Lieblingschef der Uni Redux. Und jetzt muss ich mal Luft holen, weil der hat echt viel geschrieben. Der hat nämlich geschrieben, er gibt dem Film 5 Punkte, er hat geschrieben, der Film ist keine Vollkatastrophe, aber fast.
Ja. Das ist der Tommy. Das ist der
Ja,
Tommy.
das ist der Tommy. Ja, was kann man dazu sagen? Ja, da hat er sich wieder viel Mühe gegeben.
Ja, hat auf jeden Fall wieder mal eine Diskussion angeregt.
Ich suche gerade irgendwelche Argumentationsketten, um ihn da irgendwie, weißt du, um da. Aber es geht nicht. Es ist leider stichhaltig, was er geschrieben hat.
Ja,
Da
ich würde
komme ich
sagen,
nicht um.
das müssen wir so stehen lassen.
Müssen wir so stehen lassen. Tatsächlich, also Chapeau, Thomas.
Hast uns mal wieder besiegt.
Hast du mich besiegt, du kleine Drecksau. Ich würde sagen, komm schnell zum nächsten Kommentar.
Okay, da habe ich mal wieder den Lieblingsuser, die Lieblingsuserin, die ich glaube ich auch schon beim letzten Mal hatte. SB2929 oder SB2929 oder
Ich
SB2929.
glaube, ich weiß, worauf du kannst.
Okay, sie schreibt oder er schreibt, was ich immer zu sagen pflege, der Film ist voll okay, aber gebe ich diesem Film seine verdienten 6 bis 7,5, dann müsste ich den anderen Teilen eine 400 geben, weil es einfach kein Vergleich ist. Aber da es gleichzeitig leider doch ein Vergleich ist, hat Indiana Jones ist alt und trifft auf komische Aliens und trifft auf irgendwelche Verschollenen oder sowas Sohn und schlürft CGI-Suppe eben Pech gehabt. Tja, es fängt interessant an mit seinen verdienten 6,75. Und danach geht es so ein bisschen in Richtung Alzheimer, würde ich
Ich mag den Film nicht. Ich mag ihn nicht. Es ist immer James Bond.
Es geht ja noch weiter, entschuldige,
Ach, es
entschuldige.
geht auch weiter, Open,
Es
habe
geht
ich
noch
gesagt.
weiter. Hier,
Also.
ich hab, ja, man muss ja wenigstens runterscrollen hier. Es tut mir leid, lieber SB, Lieblingsuser SB. Er sagt noch. Deswegen gehöre ich zur Fangemeinde, die die Existenz dieses Desasters einfach verleugnet. Zack, badum-disch, es ist raus. Diese Diskussion hat nie stattgefunden und der Kommentar wird sich in 5 Minuten selbst zerstören. Bei Alzheimer bleibe ich.
Meine
ja,
Uhr.
aber er spiegelt eigentlich relativ gut diesen Hass wieder, ne? Also,
Ja.
er sagt ja eigentlich 6,7, 6 bis 7,5, aber weil die anderen besser waren, ist der halt scheiße.
Erinnert mich so ein bisschen an meine Uroma, die jahrelang geleugnet hat, dass sie was am Bein hatte. Ja, und es endete damit, dass sie das Bein dann abgenommen werden musste. Also die letzten paar Jahre Lebensjahre meiner Uroma, da hatte sie nur ein Bein. Ja.
Okay.
Ich finde es jetzt ein bisschen seltsam, Indiana Jones 4 gleichzusetzen mit dem Raucherbein, aber. Gut, ich würde. Ach, warte, oh, pardon, ich habe ja noch einen. Tut mir leid. Oder hast du noch was
Ich
zur.
habe dazu, ich habe alles gesagt dazu.
Okay, gut. Ich bin voll deiner Meinung. Gut, unser User, Lieblingsuser Tomo-Fan oder Userin hat geschrieben: Nie gesehen. Jetzt aber Hippie-Mobil in die Schrottpresse, das Blümchenhemd in den Wandschrank. Und LSD-Trip beenden, endlich wieder Hass. Und ich finde, und ich muss sagen, Tomofan, vielen Dank. Du hast mir die Überleitung erspart. Ja, auch im Namen von Pascal, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, ich schließe damit mal die Manöverkritik und die Kommentarspalte des letzten Lovecasts ab. Und wir begeben uns in den Hatecast. Und Pascal, hast du heute auch brav deinen Schottenrock angezogen?
Sicher, ohne
Gut.
Unterhose. Ah, oh, was ein Wort, wenn nicht über die Lippen. Sage ich so
Gut.
selten.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe weder Schottenrock noch Unterhose. Alles ist egal. Wir reden heute über. Ich muss endlich mal aufhören, das so lang zu strecken, weil jeder liest ja die Überschrift und weiß, worum es geht, ne? So. Okay, wir reden heute über Braveheart aus dem Jahre 95. Gilt
What?
ja. Ja, what? 95? Ich dachte, der wäre 94. Das ist ja der Wahnsinn. Es hat sich gelohnt, den Podcast zu hören. Jetzt schon. Ja, Braveheart, die zweite Regiearbeit von Mel Gibson. Gewann 96 5 Oscars und handelt
Okay.
ja, und handelt vom Freiheitskämpfer William Wallace. Der mochte lange Haare, seine Frau und die Farbe blau. Deswegen schmiert er sich die regelmäßig bei Schlachten ins Gesicht. Das wird jetzt aber im Film nicht thematisiert. Ja, es ist ein Heldcast, das heißt, es ist klar, Pascal und ich, wir sind dem Film nicht so zugetragen. Aber bevor wir mal ins Eingemachte kommen, frage ich dich, Pascal, wann hast du denn Braveheart zum ersten Mal gesehen und welchen Stellenwert hatte der Film für dich? Oder anders ausgedrückt, damals Braveheart, jeder Film hat ja so eine Art Ruf. Wie hast du diesen Ruf wahrgenommen in Braveheart?
Naja, als Braveheart rauskam, war ich 4. ich muss den Film das erste Mal gesehen haben, da muss ich 10, 11 gewesen sein.
Also im richtigen Alter.
Im richtigen Alter, ja. Und ich weiß, dass mein Onkel den auf Videokassette damals hatte. Und auf dieser Kassette vorne war groß der Oscar drauf. Und neben dem Oscar stand bester Film, den er ja auch gewonnen hat. Und ich wusste damals schon, dass das eine große Ehre sein muss und dass es auch ein guter Film sein muss, wie man in der Zeit halt so gedacht hat oder in dem Alter. Und ich habe dann auch vorher schon mal gehört, wie mein Vater über den Film geschwärmt hat. Und habe ihn mir dann angesehen und war natürlich begeistert. Wahnsinniges Schlachtenspektakel. Kraftstrotzend. Männlich.
Ah, jetzt red nicht von mir, red von dem Film.
Achso. Ja. Ja, das war meine Wahrnehmung damals, an die ich mich noch erinnern konnte. Ich war sehr, sehr, sehr begeistert. Ich habe ihn mir dann auch direkt gekauft, als ich meinen ersten DVD-Player hatte. Und habe den, glaube ich, einige Male dann auch noch gesehen.
Ja. Bei mir war es so, ich habe den auch auf Video zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, so 2 Jahre nach Kinostart in Deutschland. 95 war ich 12, das heißt, ich habe nur 96, 97 gesehen, also mit 14. Ich habe den gesehen mit einer Mutter einer Schulfreundin, die sehr nicht filmaffin war, aber die ging halt immer in die Videothek. Das war so eine, die hat sich jeden Tag 3 Filme ausgeliehen, hat die dann so raufkopiert. Weißt du, die hatte so im Schrank so gleich so eine ganze Armada von Videorekorder. Und hat dann für die Family und Freunde die halt raufkopiert. Was man nicht machen sollte, liebe Hörer, das ist ganz, ganz böse. So.
Ja.
Aber ich bin auch minderjährig und dabei straffrei. Und ich habe den halt gesehen und bei mir war es so, ich hatte immer von dem Film auch gehört und ich hatte halt hauptsächlich gehört, meine Fresse, ist der brutal. Ja, und wenn man 14 oder 13 ist, also im Teenageralter, und man hört so, boah, der Film ist brutal, dann denkt man sich als normaler Teenager, geil, will ich sehen. Und war sehr gespannt auf den Film und muss aber sagen, ja, der ist brutal, der ist immer noch brutal, wirklich. Also er hat immer noch heftige Szenen. Aber es ist damals echt nicht viel hängen geblieben vom Film. Außer jetzt, sag ich mal, diese bekannten Money Shots, also seine Rede auf dem Pferd mit der blauen Maskierung hier für die Freiheit. Ne? Das ist natürlich hängen geblieben. Aber ansonsten wirklich nichts. Ich habe ihn dann tatsächlich sehr lange nicht mehr gesehen. Und dann das zweite Mal, glaube ich, auf DVD, schon so mit Mitte 20. Mhm. Und da muss ich gestehen, habe ich ihn geguckt und dachte mir so, okay, jetzt siehst du den Film mal richtig, so mit einem erwachsenen Blick und nicht so als gewaltgeiler Teenager. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe den geguckt und dachte mir so, boah, ist ja langweilig. Mhm. Und ich greife mal vorweg, oder du hast den Film ja letzte Woche gesehen.
Ja.
Nochmal. Ich habe ihn den Film tatsächlich gestern gesehen. Mhm. Und meine Meinung vom Film hat sich nicht geändert. Ich finde den wirklich stellenweise echt öde.
Ja, wobei stellenweise ja noch geschmeichelt ist, ne?
Ja, also wir hatten ja schon im Vorgespräch festgestellt, also was ich zum Beispiel mag, ich finde, der Anfang ist gut. Ich finde, so die ersten 45 Minuten hat der Film mir jetzt nicht Spaß gemacht, aber da fand ich ihn wirklich nett. Und so ab nachdem er das voreingenommen hat, so das ist so 3/4 Stunde dauert das, also bis zu diesem Moment, und dann hatte ich das Gefühl, jetzt geht der Film irgendwie die Puste aus. Den Anfang, der hat mir irgendwie zugesagt, weil dieser Anfang noch so mythische Elemente drin hatte. Es gibt eine Szene, da, also wer den Film nicht gesehen hat, sollte sich, sollen wir überhaupt sagen, worum es geht? Aber ich glaube nicht, ne?
Braucht man nicht. Ich glaube, Braveheart braucht man nicht mehr erklären.
Wenn ihr es nicht wisst, dann geht auf Wikipedia oder wenn guckt euch den Film auf. Also ich finde, den Film kann man sich schon mal angucken, ja, weil er hat schon einen filmhistorischen Stellenwert, den ich mich nicht absprechen
will. Also, ne? Wollen wir gar nicht drüber reden.
Ja. Auf jeden Fall, der junge William Wallace, der Vater stirbt Und es gibt dann so zum Beispiel so eine Traumsequenz, wo der junge William Wallace dann so neben seinem toten Vater liegt und der Vater zu ihm spricht. Und das hat was sehr Mystisches. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber das lässt der Film tatsächlich, sobald halt der junge William Wallace zu einem stattlichen, reifen Schottenmann, aka Mel Gibson, der Australier Mel Gibson, meine ich, geworden ist, lässt er das komplett fallen.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass der Film, bevor Mel das voreinnimmt, dass der ja auch sehr mit dieser Naturmystik arbeitet, die Schottland so bekannt gemacht hat oder auch als Reiseziel beliebt gemacht, von wegen die Nebel von Schottland und die Highlands und das. Also handwerklich ist Braveheart sicherlich ein überdurchschnittlich guter Film. Ne?
Ja, der hat so, wie ich sagte, so Money Shots, und der hat auch ganz viele Szenen. Okay, das ist jetzt so ein Satz, den kann ich auch nicht mehr hören. Aber wenn du halt auf Pause machst, dann kannst du dir das halt einrahmen und an die Wand hängen. Da gibt's ganz viele Szenen. Klar, das, ne? Muss man auch sagen, Schottland bietet sich dafür auch an. Wer schon mal in Schottland war, der weiß, da ist schön. Ja, kann man ja so sagen. Was mir allerdings, was ich schade fand, ist, nachdem halt William seinen Vater und auch seinen älteren Bruder, worauf der Film überhaupt gar nicht eingeht, dass er noch ein Bruder ist, neben dem Vater geht immer so ein etwas älterer Typen, also älter als William mit. Darauf geht der Film halt null ein. Und nachdem der Vater halt tot ist, kommt dann sein Onkel Argyle, gespielt von Brian Cox, und nimmt den Jungen zu sich auf. Und dann gibt's halt so diesen typischen Schnitt, und wir sehen dann William Wallace halt als Mel Gibson. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich es total interessant gefunden hätte, wie der aufgewachsen ist, weil sein Onkel Argyle, das sieht man allein an seinem Erscheinungsbild, wie das Pferd aussieht, welche Kleidung er trägt, sieht halt relativ vermögend aus. Ja, und William halt am Anfang, ich meine, die Bude von denen ist halt drei Steine, ein Brett und ein bisschen Gras auf dem Dach. Ja, und ja, es gibt auch diese Szene, wo sein Onkel dann ihn fragt, so, kannst du Latein? Und natürlich kann der kleine William Wallace kein Latein. Und dann sagt der Onkel, ja, wir bringen es dir bei. Und dann frage ich mich so, was ist das für ein Onkel eigentlich? Ja? Wenn das sein Onkel ist, warum lässt er dann seinen Bruder und seine Neffen so in der Pampa leben? Oder gab es da irgendwie sowas? Also, ich fand das irgendwie schade tatsächlich, weil es mich echt, also ganz große Teil des Films, fand ich es spannender zu erfahren, was ist in der Zeit passiert zwischen Papa tot und Hallo, ich bin Mel Gibson, ja, als jetzt die Geschichte, die der Film tatsächlich erzählt.
Ja, denn irgendwie scheint er da ja nicht nur Bildung erfahren zu haben, sondern auch seine Kampfkünste, ne?
Ja, ich meine, der Onkel sagt ja auch in einer Szene, also er zeigt ihm dieses Schwert und sagt dann, bevor du das beherrschst, musst du erst das beherrschen, zeigt halt eben so auf seinen Kopf.
Ach,
Ja.
Mel.
Ja. Also, wie gesagt, ich finde halt die ersten 45 Minuten fand ich okay. Da fand ich, war der Film mit am stärksten. Und danach fand ich ihn echt öde.
Ja, vor allem der Film beginnt ja im Prinzip, was heißt beginnt? Der Film ist ja theoretisch eine Rachegeschichte. Mel Gibson will den Tod seiner Frau rächen. Darauf baut die
Übrigens,
Geschichte auf.
ja,
Und das Kuriose ist ja, dass William Wallace nach dem Tod seiner Frau schon direkt in der Verfassung ist, sich eine neue Frau zu suchen. Und seine verflossene, nee, nicht seine verflossene, seine vom britischen König, nee, wer war denn das nochmal? Ich hab
Irgend so ein
den.
Adeliger, es gibt, es wird
Ja,
ja
irgend so
von.
ein Handlanger auf jeden Fall.
Ja, es wird vom König erlassen, dass diese Adelleute halt, wenn jemand heiratet, dass die Frau dann zu diesem Adelmann geht
Ja,
und die
genau,
Nacht
da gibt's
verbringt.
dieses komische Dekret.
Ja.
Genau. Und an dem rächt sich Mad Mel dann natürlich. Und vergisst damit, glaube ich, auch seine Frau, nachdem er sich erfolgreich gerächt hat.
Ja, ich finde, was ich aber auch schon lustig finde, ist, da muss ich nochmal zurück zum Anfang gehen, weil zwei wichtige Figuren lernt halt William Wallace schon als Kind kennen. Das ist einmal Hamish, der wird als Erwachsener gespielt von Brendan Gleeson. Ich glaube, das war so die erste große Hollywood-Kinorolle für Brendan Gleeson, der ja ein großartiger Darsteller ist. Und er lernt auch seine Frau kennen. Ja, nämlich als William halt so seinen toten Vater betrauert, kommt dann dieses kleine Mädchen, und es ist halt eindeutig, das ist seine spätere Frau. Ja, und gibt ihm halt so eine Blume. Und dann geht halt William Wallace fort und kommt halt zurück als Mel Gibson, viele Jahre später, und trotzdem erkennen die ihn sofort. Das fand ich sehr lustig. Also,
Ja.
ich würde jetzt die Leute, die ich vor, was ich 15, 20 Jahren mal kannte, heute wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Vor allem, wenn sie am Anfang aussehen wie ein Milchbubi und zurückkommen als Mel Gibson.
Ja. Ja. Aber was soll man sagen? Danach beginnt halt die große Ego-Show. Wobei, wann fängt die Ego-Show wirklich an? Fängt die schon damit an, als er zurückkommt? Eigentlich nicht, ne?
Ich finde das mit der Ego-Show ein bisschen in der Hinsicht problematisch, weil es halt alleine vom Drehbuch ein Film ist, der halt wirklich sich, das Drehbuch alleine ist ja total auf ihn fixiert.
Ja, aber das, aber es
Deswegen.
gibt ja auch andere Filme, die nicht so auch so, weißt du, nicht, die nicht so penetrant darin sind, diese Figur in eine bestimmte Richtung bringen zu
Ja.
wollen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich für mich war die Ego-Show tatsächlich so bei diesem Vorangriff, dem
Oh ja.
ersten. Weil er kommt ja da so angeritten und sieht so traurig aus. Ich meine, klar, seine Frau wurde gerade ermordet, ne? Das ist, glaube ich, so das letzte Mal, wo er an seine Frau gedacht hat. Und dann reitet er mit seinem Pferd da so hin und tut so, als wäre er unbewaffnet, und dann zeigt sich aber, nee, er versteckt gerade eine Waffe, ich glaube, so ein Morgenstern oder so ist das,
Oh
und
ja.
bolzt dann halt das
Zeitlupe.
Vor, genau, das Vor um. Und dann greifen die anderen Schotten da noch an und also erreichen damit Gerechtigkeit, ja, für die Frau. Denn wir wissen, wie kann man einen Mord am besten sühnen, genau, mit einem anderen Mord. Das wissen wir noch am besten. Und da fängt's an, finde
Ja.
ich, mit dieser Ego-Show. Was ich dich frage, glaubst du, dass, und wir sind nicht die Einzigen, die dem Film diesen Vorwurf machen, eine Ego-Show, glaubst du, dass dieser Vorwurf auch im Raum stehen würde, wenn Mel Gibson nicht Regie geführt hätte?
Oh, das ist, ich würde sagen, es würde zwar aufkommen, aber es wäre nicht so vehement, weil das Problem ist einfach, dass sich Mel Gibson auch so inszeniert hat. Ne? Wobei man da ja dann auch der Patriot heranziehen könnte, der ja wobei der wirkt gar nicht so sehr jedenfalls nicht so extrem wie eine Ego-Show wie,
Ja, wobei der Patriot, um nochmal eine kurze Kurve rein, ich finde, der hat halt noch mit Heath Ledger noch so eine zweite Heldenfigur, auch wenn die sehr tragisch endet, und du hast halt einen sehr einfachen, aber dafür sehr funktionellen Bösewicht mit Jason Isaacs. Und ich finde, das gleicht sich so aus. Also ich finde, bei der Patriot ist es schon so, es hebelt sich so auf, weil ich finde halt, der Bösewicht ist halt sehr penetrant, ja, seine Art und Weise, sodass ich das fast ausgleicht, wie Herr Mel Gibson von Roland Emmerich dargestellt
Ja.
wird. Und
Wobei die Verbindung zwischen den beiden Filmen natürlich auf der Hand liegt, ne? Die sind sich schon sehr ähnlich.
ja, das stimmt. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich
Der
Patriot.
Patriot ist der bessere Film.
Ja. Also Patriot ist kein Meisterwerk, aber ich mag es tatsächlich mehr als Braveheart.
Ja, ich mag beide nicht sonderlich, aber ich finde den Patrioten
Ja.
durchaus besser.
Ja. Gut. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Ego-Show.
Ego-Show, genau,
Vorwurf der
also.
Ego-Show.
Genau. Also ich finde, ich glaube ja ganz ehrlich, wenn der Film nicht von Mel Gibson gedreht worden wäre, aber genauso aussähe, glaube ich auch, dass der Vorwurf der Ego-Show wahrscheinlich schon anwesend wäre, aber nicht so stark, wie er jetzt ist. Und es hat mich tatsächlich beim Ansehen gar nicht mal so gestört, dass Mel Gibson das Zentrum ist, weil es durchaus Sinn machte. Der Film geht da, der Film geht mit seinem Helden nicht sonderlich elegant um. Das muss man mal sagen. Ja? Der findet das schon ziemlich geil, seinen Helden. Ja,
Ja,
und
sicher.
ne? Na,
Ja,
sichi.
sicher. Der findet seinen Helden ziemlich geil, und ich glaube, der ist auch sehr, sehr zufrieden damit, wenn er nur so ganz niedere Bedürfnisse bestätigt. So, weiß ich nicht. Da gibt es ja so eine richtig ausgereifte Figur, findet man in Braveheart ja gar nicht. Finde ich.
Also ganz ehrlich, das habe ich mir als beim gestern geguckt habe aufgeschrieben. Ich finde, Braveheart ist ein Historien-Rache-Epos, das Figuren hat aus der Komödie. Weil diese Figuren sind so eindimensional, und ich hatte halt wirklich beim Gucken teilweise das Gefühl, dass der Film mich ein bisschen für dumm hält, weil Nehmen wir mal den König. Ja? Der wird als so fies und so böse dargestellt, dass du weißt nach 30 Sekunden, okay, der Sack verdient den Tod. Ja? Und dieser König hat halt einen schwulen Sohn, ja?
Mein,
Und wie der Film die Homosexualität dieses Prinzen darstellt, ist halt wirklich, als wäre das eine Komödie. Ohne Scheiß. Es gibt sogar eine Szene, wo der König, der übrigens seinen Sohn hasst, vermutlich weil er halt schwul und weicher ist, ja,
ja.
den Lover seines Sohnes aus dem Fenster schmeißt. Und es wäre fast schon was Komisches, wenn die Kamera dann halt nicht sehr, sehr klar zeigt, dass der junge Mann diesen Fensterwurf nicht überlebt hat.
Gibt es bei Ritter der Kokosnuss nicht auch sowas mit so einem schwulen,
Ja, aber der
der.
wird nicht aus dem Fenster
Nein,
geworfen.
aber der auch so oben in seinem Gemächer eingesperrt ist, so ein bisschen. Gibt es da nicht sowas?
Ja, da kommt der Vater dann an und zeigt ihm so, geht zum Fenster und sagt dann so, siehe Sohn, eines Tages wird das alles dir gehören. Und dann sagt sein Sohn so, ach, die ollen Gardinen.
Irgendwie hat mich das daran erinnert.
Ja. Und übrigens die langweiligste Figur im gesamten Film ist Prinzessin Isabella oder Königin Isabella gespielt von Sophie Marceau. Ich dachte mir während des Filmguckens, jedes Mal, wenn William Wallace auf die getroffen ist, was definitiv mindestens dreimal so viel passiert ist, also komplett, ja, dachte ich mir echt so, Herr, bitte, lass uns das irgendwie abkürzen. Das fand ich ja auch so geil. So irgendwie, ja, meine Frau ist tot. Jetzt gehe ich und mache Prinzessin Isabella ein Kind. Ja? Ich fand übrigens auch, dass der Film, also so ging es mir zumindest, mir nicht wirklich klar machen konnte, wie viel Zeit vergeht eigentlich. Also ich hatte so beim Gucken das Gefühl, diese ganze Geschichte vom Tod seiner Frau bis hin zu seinem tragischen Ende,
Ein
das ist,
Tag.
ich wollte jetzt eine Woche sagen, aber irgendwie schon, dass es so relativ zügig so vorangeht. Das ist etwas
Ja.
seltsam.
Ja, irgendwer hat mal gesagt, Braveheart ist wie diese unsäglichen martialischen Gesten, die man von antiken Statuen kennt. Kraftstrotzend und furchtbar hohl.
Aber mit einem kleinen Penis.
Ja. Und irgendwelche Fusselbirnen wollen immer etwas Bedeutungsvolles in ihm erkennen.
Ja. Ich finde es übrigens, ich meine, der Film ist halt historisch absolut nicht akkurat, was jetzt für mich absolut egal ist,
Ja,
ja.
da, also wenn man da so anfangen will, das sind auch Sachen, die man selber nicht miterlebt hat, ne?
Ja,
Also.
ja.
Ah.
Ich finde es aber schon irgendwie seltsam, dass der wahre Befreier Schottlands, Robert Bruce, in dem Film echt schon so ein bisschen zu, ja, zu der Pussy verkommt. Um es mal so auszudrücken,
Ja,
ja.
und derjenige, der William Wallace eigentlich auch den Tod verschuldet, ne?
Genau. Und was ich halt ultra lustig finde, ich habe jetzt nur die deutsche Fassung gesehen. Ich weiß nicht, ob es in der Originalfassung anders ist. Aber der Film hat einen Erzähler, also der immer wieder zum Einsatz kommt, vor allem am Anfang. Und dieser Erzähler ist halt die Robert de Bruce. Ja?
Ja. Das ist in
Und
der Originalfassung, glaube ich, auch so.
das fand ich schon sehr amüsant.
Ja, aber anscheinend haben wir da ja bald Möglichkeit, dass das aus dem Weg geräumt wird, wenn dieser Netflix-Film Outlaw King mit Chris Pine kommt, der wohl sich mit Robert De Bruce auf akkurate Weise auseinandersetzen wird.
Ja. Ich finde den Namen übrigens Ulrich, Robert de
Robert De
Bruce.
Bruce, ja.
Yes. Ich vermisse da immer noch irgendwie so ein Lee oder so ein Willis. Ja?
Robert De Bruce.
Ja. ich möchte, was ich immer noch sagen muss, was mir wirklich gefallen hat am Film, war der Soundtrack. Also vor allem die Titelmelodie von James Horner, der dafür auch Oscar nominiert war, aber nicht bekommen hat. Dafür hat der Film 5 Oscars bekommen, und zwar für den besten Film, für die Regie, also Mel Gibson, beste Kamera, John Toll, bester Tonschnitt und bestes Make-up. Und
Ah, Make-up ist Pflicht.
total. Also das Blau ist auch schön in Mels
Ja,
Gesicht. Das muss man mal sagen. Also das ist so ein
das
schöner
war
Kontrast zum
hat auch
Blut.
viel Zeit gekostet.
Total, total. Ja,
Ja.
ja. Das stimmt. wie findest du eigentlich die Schlachtszenen? Die werden ja von vielen Leuten immer noch so als Nonplusultra bezeichnet.
Ich finde die, naja, man muss natürlich aus heutiger Perspektive sagen, dass man inzwischen allein durch Game of Thrones andere Kaliber gewohnt ist. was Dynamik und Wucht angeht, aber man muss schon sagen, dass die Schlachtszenen, die Massenszenen in Braveheart auch durchaus beeindruckend sind. Heute nicht mehr ganz so wie damals, aber schon, die haben schon was. Also die sind schon gut gemacht. Die sind auch brachial, die sind brutal. Ich würde nicht sagen, dass die schlecht sind. Passt natürlich auch irgendwie in so ein. Findest du, der Film ist gewaltgeil?
Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass er die Fähigkeit, Gewalt auszuteilen, aber auch Gewalt zu widerstehen oder Schmerz zu widerstehen, schon sehr männlich findet.
Ja.
Ne?
Gibt es da nicht auch so eine Szene, wo der einen Typen mit einem Morgenstern ins Gesicht haut und das Gesicht dann so komplett eingedrückt wird?
Ja, die gibt's auch. Ja,
Ja,
ja.
das ist gegen Ende, ne? Irgendwann.
Ich meine, das ist die Szene, wo er mit dem Pferd auch in
Ja, wo
dieses.
er durch das Haus reitet.
Genau, ach, der William
Ja,
Wallace, das war schon
ja,
Teufelskerl,
ja,
ne?
ja. Oh, die Szene fand ich auch so, ey. Ah, Gewalt. Geil.
Ja.
Ja.
Wobei er die Gewalt halt echt immer dann zeigt, also wirklich ausgiebig zeigt und auch Blut zeigt, wenn die Engländer auf den Sack bekommen.
Na sicher.
Am Ende zum Beispiel, wenn halt William Wallace sehr elendig stirbt, zeigen sie es nicht so dran. Also zeigen sie eigentlich gar nichts. Wobei, da man, glaube ich, dankbar sein sollte, weil er wird ja, glaube ich, gevierteilt. Das ist, glaube ich, kein so.
Unter anderem, ne?
Ja, unter anderem. Also gevierteilt, gehäutelt, geköpft, verbrannt, zu Tode gekitzelt.
Ja.
Irgendwie sowas.
Ja.
Ne?
Zu Kaffee verarbeitet.
Ja.
Ja.
Wallace Café. Weckt die Freiheit in dir. Ja. Also, wie gesagt, mein großes Problem, um das nochmal wieder zu wiederholen, ich fand ihn halt wirklich so nach den ersten 50 Minuten echt langweilig. Und selbst diese große Schlachtszene, die erste Schlachtszene, wo er halt auch so blau bemalt ist und diese legendäre Rede von, sie mögen uns unser Leben nehmen, aber niemals unsere Freiheit. Wo ich mir immer denke, ja, gut, aber wenn du tot bist, kannst du mit Freiheit auch nichts mehr anfangen. Ne? Die fand ich nett inszeniert. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, da sind wir einfach ein bisschen zu verwöhnt. Gerade wenn man es jetzt vergleicht mit diesen Battle of the Bastards aus Game of Thrones. Deswegen war es nett. Ich glaube, vor 10, 20 Jahren hätte mich das eben umgehauen, egal wie ich den Rest des Films fand oder finde. Jetzt, heutzutage, war ich so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen.
Ja, allein dieser Umgang mit der Gewalt halt, dass er so in positiver und negativer Gewalt so unterscheidet, ne? Das ist
Ja. Sein Mac. Ich halt Mel Gibson, ne?
ja, ist schon ein primitiver Film, machen wir uns mal nichts vor, ne? Ist so eine möglichst massenwirksame Verwurstung von einem historischen Stoff.
Was ich übrigens total lustig finde, ist, dass Schotten, also richtige Schotten, sehr wenig von dem Film halten.
Ja, wahrscheinlich auch wegen der Robert the Bruce-Sache.
Ich glaube auch, ja.
Ja, hat der Mel nicht, nicht so richtig bedacht.
Was ich übrigens noch im Vorfeld recherchieren wollte, aber da habe ich jetzt nichts gefunden. Wobei, wenn ich sage recherchieren, meine ich 2 Minuten vor Beginn des Podcasts, ist, dass der Drehbuchautor Randall Wallace heißt. Und ich weiß nicht, es kann ja Zufall sein, aber
Das
ich
ist auch der
hatte.
Regisseur von Wir waren Helden.
Und von Pearl Harbor. Nee, der Autor von Pearl Harbor,
Ja.
ja. Nee, aber ich dachte, vielleicht ist es irgendwie so ein ferner Verwandter von William Wallace.
Wahrscheinlich.
Ich habe aber nichts gefunden. Ne?
Ja.
Dachte mir dann so, okay, wahrscheinlich dann doch nicht. Ne? Aber ich glaube nämlich, dass sie dann im Marketing mehr darauf eingegangen wären. Hätten gesagt, übrigens, der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur- nicht gemacht, von daher. Wenn ihr, liebe Hörer, wisst, ob Randall Wallace irgendwie verwandt ist mit William Wallace,
dann beides für euch.
Genau, interessiert uns nicht mehr. Ja, ihr seid zu spät.
Ja.
Aber weißt du, was was schlimm ist bei Braveheart, es heißt ja Hatecast. Ich kann nicht sagen, dass ich den Film, nachdem ich ihn gestern gesehen habe, gehasst habe. Ich habe ihn gehasst dafür, dass er 3 Stunden geht und ich irgendwie spätestens nach 2 Stunden dachte, ich will lieber was anderes gucken jetzt.
Ja, mir ging es ja schon nach spätestens 90 Minuten so, dass ich mir dachte, boah, nee. Also, wenn ich noch einmal so eine pathetische Rede von Mel Gibson sehen muss, hören muss oder was, ach nee. Als schottischer Patriot, der die vergewaltigenden Engländer in die Flucht schlägt.
Ja. Es ist immer interessant, dass das, wie du schon sagtest, positive und negative Gewalt. Ich bin mir sehr sicher, dass es, wenn die Schotten irgendwie angegriffen haben, dass es da durchaus auch zu unschön.
Ah, mit Sicherheit, ey.
Ne? Also. Wie gesagt, der Name Hatecast ist ja schon provokativ ausgewählt. Ne? Aber ja. Im Gegensatz zum ersten Hatecast, wo wir Bad Boys 2 hatten, und bei Bad Boys 2 gab es einige Sachen, die ich euch gehasst habe. Ja. Wenn ihr nicht gehört habt, hört rein, er lohnt sich. aber bei Braveheart ist es halt bei mir wirklich so, dass ich erst 45 Minuten fand ich okay, ja, jetzt nichts, wo ich sage, oh la la, super Film, aber jetzt auch nichts, wo ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlage und für einen schnellen Tod bete. Und der Rest fand ich einfach nur langweilig.
Ja, der Film, die Probleme des Films, die sind eigentlich ganz leicht zusammenzufassen. Der Film ist zu lang und die Figuren sind zu schlecht geschrieben, um so eine Länge zu rechtfertigen.
Ja, ne? Das stimmt. Punkt. Was mir noch einfällt, Achtung, Spoiler, warum sage ich jetzt Spoiler? Ich meine, ist ja egal.
Mein Gott.
Ja, oh mein Gott. Wie findest du es eigentlich, dass der Film ja praktisch den König und William Wallace fast zeitgleich sterben lässt. Zur Erklärung, William Wallace wird irgendwie 4 geteilt, ja, und schreit dann noch irgendwie final Freiheit. Er kann ja irgendwie schneller exekutiert werden, wenn er irgendwie sagt, Schottland ist doof, oder was war das?
Ja, nee, ja, irgendwie so ein Kram, dass der für England spricht auf jeden Fall.
Genau, das tut er halt nicht.
Und natürlich tut das nicht. Hallo?
Und der böse König liegt halt in der Zeit im Sterben. Ja. Und ich glaube, das ist so inszeniert, also es ist halt wirklich so inszeniert, dass wenn William Wallace so sein finales Freiheit so ausbrüllt vor lauter Schmerzen, sieht man dann immer so im Gegenschnitt dann, wie der König in seinen Gemächern seinen letzten Lebensatem aushaucht.
Na, das ist, William Wallace stirbt und der englische König stirbt dann auch, damit die definitive Unabhängigkeit auch klar gemacht wird, ne? Ist ja so auch ein Film, der sich ganz plakativen Bildern immer bekräftigt, damit auch jeder merkt, oh, ja gut, William Wallace ist jetzt zwar tot und der englische König auch, hat das trotzdem geschafft, der Teufelskerl.
Nee, also ich fand den Film teilweise sehr subversiv. Also wenn er den Mörder seiner Frau irgendwie genau dort an den Marterpfahl stellt und ihm die Kehle durchschneidet, genauso wie der Mörder seine Frau umgebracht hat, das war sehr subversiv.
Doch. Ja, stimmt.
Doch.
Stimmt, ja.
Da habe ich lange überlegt, was soll das bedeuten. ich dachte so, Gleiches mit Gleichem. Nein, das ist so einfach. Also, weißt du, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so nein. Das hat tiefere.
Ja, das hat eine tiefere moralische Bewandtnis.
Total. Ja, aber der Film war einfach so langweilig, dass ich nicht länger drüber nachdenken konnte. Oder wollte. Ja. Ja, ich fand, wie gesagt, das mit dem König, das fand ich auch too much. Also, das
naja, war das so. Das sind halt so Sachen, weiß ich nicht, die so einem Publikum geboten wird, welches sich nicht eigenständig, welches keine eigenständigen Gedanken entwickeln kann, so, ne?
Ja, es war so, ich hatte so das Gefühl, so okay, William Wallace stirbt zwar, aber weißt du was, er hat ihn trotzdem besiegt.
Ja,
so ein bisschen.
Genau. Das ist halt das i-Tüpfelchen auf dem Unabhängigkeitskampf, den William Wallace, ich glaube, selber nie geführt hat. Ich glaube, der ist später geboren, als das alles schon erledigt war, als Robert the Bruce schon die Scheiße erledigt hat.
Ich muss gestehen, ich habe mir auch heute... auf der Arbeit heimlicherweise, bitte verratet es nicht, Wikipedia-Artikel auf Deutsch und Englisch zu William Wallace durchgelesen. Ich habe aber das meiste wieder vergessen. Deswegen meine Empfehlung, wenn euch das interessiert, googelt es. Das ist bestimmt eine ganz interessante Thematik, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, weil ich glaube, es reicht schon aus, dass wir jetzt die Braveheart-Fans verärgern, die immer sagen, Braveheart ist langweilig.
Apropos Braveheart-Fans.
Ja, wir müssen jetzt nicht auch die Historiker verärgern.
Apropos Braveheart, da können wir ja auch mal kurz gucken, ob Movie Break da vielleicht eine Kritik hat, um mal so ein bisschen ein Stimmungsbild wiederzugeben, wie der Film abseits von uns ankommt.
Ja.
Also der Film hat eine Kritik von unserem Thomas, Chefchen, 9 Punkte. Und sein letzter Satz des Fazits heißt: ein flammendes Bildnis für Unterdrückung, Kampf und Gerechtigkeit. Außerdem schreibt er in seiner Kritik: Rache, ein Motivationstreiber.
Ja, zur Information: Thomas arbeitet übrigens bei einer Gewerkschaft. Jetzt wissen wir auch, was ihn antreibt: Rache.
Ja.
Ja, ja. Weißt du, wenn die Gewerkschaft dann irgendwie auf die Straße geht und für bessere Löhne und Arbeitszeiten demonstriert, dann denkt sich Thomas wahrscheinlich nur so: ah ja, ich mach euch alle kalt. Rache. Ich kann mir auch Thomas gut im Kilt mit blauer Schminke im Gesicht vorstellen. Irgendwie hat das was.
Ja.
Hat was.
Ja, das ist schon... Und jetzt gucke ich nochmal so, also einen Community-Durchschnitt hat der Film von 8,2. Und wenn man sich die Bewertung mal im Einzelnen so anschaut, dann ist es relativ rar unter 7 bestückt. Also insgesamt sind da, glaube ich, insgesamt Leute, die unter 7 Punkte gegeben haben, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und 2 davon sind wir.
Yes. Wir sind bei den Guten.
Und dann sind noch 2 andere Movie Break Autoren dabei. Und der Rest ist komplett über 7.
Tja. Tja, dann hoffen wir mal, dass die uns nicht komplett grillen werden.
Ach, die sollen kommen.
Fahr, sollen sie kommen.
Den reite ich mit dem Pferd durch die Bude.
Weißt du, sie können unser Leben nehmen, aber niemals unsere Meinung. Für Schottland.
Ja, aber um das nochmal zu erwähnen, Braveheart hat natürlich filmhistorisch eine große Bedeutung.
Ja.
Und er hat natürlich auch, es ermöglicht, dass Historienfilme oder Mittelalterfilme in Hollywood wieder funktionieren. Allein Gladiator kann sich, glaube ich, glücklich schätzen, dass es Braveheart gab.
Das stimmt. Wobei Gladiator, ich muss sagen, Gladiator mag ich wesentlich lieber als Braveheart, aber auch bei Gladiator ist mir in den letzten Jahren so ein paar so...
Gladiator ist ähnlich simpel wie Braveheart, aber der hat im Gegensatz zu Braveheart unfassbar gute schauspielerische Leistung.
Und wesentlich bessere Bilder.
Ja, ja, klar. Und natürlich Ridley Scott ist, glaube ich, auch nicht gerade ein schwächerer Regisseur wie Mel Gibson, was so Visuelles angeht.
Totschlagargument, warum Gladiator besser ist als Braveheart. In Gladiator spielt Ralf Möller mit. Also bitte.
Ja, ja. Ja. Man munkelt ja auch, dass Ralf Möller den gedreht hat eigentlich.
Habe ich auch gehört, was jetzt mich überrascht, weil, also kleiner Info, aber das hast du nicht von mir, weißt du, so Buschfunk aus Hollywood. Ralf Möller kennt ja Sylvester Stallone und Schwarzenegger persönlich.
Oha.
Ja, ja. Und, naja. Er hat auch mitgespielt in High Alarm auf Mallorca.
Shit.
Ne? Ja. Du kennst ja halt die Stars.
Ja, ja, also im Jahr 2000 hat er auch nur Gladiator gemacht und davor 3 Jahre nichts.
Ich meine, hallo, es tut mir leid, aber Ralf Möller hat Gladiator gedreht, geschrieben, ja, montiert, die Musik komponiert, fast sämtliche Darsteller gecoacht, war das Stunt-Double von jedem Darsteller. Oliver Reed ist während der Dreharbeiten gestorben. Wer war das Body-Double? Richtig, Ralf Möller. Ja, ja, der hat die Poster selbst gemalt, ja, mit dem Wassermalfarbkasten seiner Tochter. Ja, Ralf Möller ist Gladiator.
Ja.
Und auch wenn Mel Gibson viele bei Braveheart gemacht hat, aber das reicht halt nicht an die Qualitäten eines Ralf Möller heran.
Nein, natürlich nicht.
Kennt Mel Gibson Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger? Vermutlich nicht.
Naja, Expendables halt, ne?
Ja, okay, das stimmt. Okay. Aber dafür war Mel Gibson niemals, nie im Leben Bademeister in Recklinghausen. Ralf Möller war's und so. Ja, Mic Drop.
Ja.
Gut.
Team Gladiator.
Team Gladiator, definitiv. Nein, Team Ralf. Team Ralle.
Team Ralle.
Ja. Team Ralle. Gut. Hast du noch was zu Braveheart?
Nee.
Ja, ich irgendwie auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Machen wir Deckel drauf.
Ja, okay, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Wir werden in der nächsten Ausgabe des Laufcasts natürlich wieder Manöverkritik machen und auf die Kommentare dieser Ausgabe eingehen. Wir wissen noch nicht, welche Ausgabe, also welchen Film wir demnächst lieb haben werden. Aber ich würde sagen, spätestens in einem Monat wisst ihr mehr. Da kommt die neue Ausgabe und
Ja.
ne?
Nochmal, um die Leute auf dem Laufenden zu halten. Wie sieht das aus mit, wir haben es ja im letzten Cast schon angeteasert, wie sieht das aus mit dem Hai-Podcast?
Wir müssen echt aufhören, in Podcasts immer welche anderen Podcasts anzuteasern.
Ja.
Mit dem Highcast kann ich so viel sagen. Nee. Da ist jemand, hat jemand vergessen, irgendwie sich drum zu kümmern. Kann sein, dass der jemand ich bin. Ich bin mir gerade sicher, nicht sicher. Ich überprüfe das nach. Der Highcast wird garantiert kommen. Wir werden ihn aber wahrscheinlich nicht jetzt zu The Mac machen können. Ja, aber es steht auf unserer Liste, der Highcast. Und wir werden einen definitiven Movie Break High-Experten dabei haben.
Müssen wir uns nochmal mit in Verbindung setzen. Ich würde sagen, wir machen mal einen Chat auf zu dritt.
Ja, wie
Und
gesagt, wir sollten echt darüber aufhören, im Podcast über andere Podcasts zu reden, die noch geplant sind oder so. Das ist nicht gut. Sollten wir lassen.
naja.
Ansonsten, der Realserien-Podcast, wenn wir schon über zukünftige Projekte sprechen, wird fortgesetzt im September, vermutlich Anfang September. Da setzen sich Thomas, Sören und ich wieder zusammen und wir werden sogar diesmal einen Gast haben, nämlich die Lieder wahrscheinlich. Und ansonsten, ja, sind andere Podcasts geplant, aber noch nichts richtig Festes. Wir werden aber definitiv weitermachen mit Podcasts, denn egal was ihr sagt, liebes Publikum, uns macht das Spaß. Wir müssen es ja auch nicht anhören.
Yep.
ja, und das war's jetzt erstmal für diese Ausgabe und ich wiederhole mich nochmal. Ich sage danke fürs Zuhören und kommentiert, kommentiert, kommentiert. Wir sind euch nicht böse, ja, wenn ihr nicht unserer Meinung seid. Ja, daran
Nein.
liegt es ja. Wir finden euch zwar dann total doof und blöd, ja, aber wir sind euch nicht böse.
Nein.
Deswegen kommentiert, wie ihr Braveheart findet und ja, ich sage Tschüss und überlasse dir das letzte Wort, Pascal.
Macht es gut.